OÖN im Gespräch. Der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Annette Gantner und ich spreche heute mit dem Philosophen Konrad Paul Lissmann über das zurückliegende Corona-Jahr und wie sich dadurch unser Leben verändert hat. Lissmann ist der Popstar unter Österreichs Philosophen. Das Gespräch wurde kurz vor Weihnachten aufgezeichnet. Die Corona-Pandemie hat uns ja gezwungen, die Pausentaste zu betätigen. Es sei weniger Hedonismus zugunsten der Medizin nötig, umschrieb es ein Arzt. Kann man dieser Reduktion unseres bisherigen Lebensstils auch etwas Positives abgewinnen?
Das ist eine beliebte Frage und ich würde sie beantworten. Das hängt natürlich sehr von den unterschiedlichen Lebenssituationen ab, in denen Menschen sich bewegen. Mhm. Es gibt sicher Personengruppen, die von dieser Pandemie ganz, ganz stark betroffen worden sind, die überhaupt nichts Gutes daran finden konnten. Das sind in erster Linie, das ist jetzt selbst dazu gesagt, das sind in erster Linie natürlich die erkrankt sind, die schwer erkrankt sind, mhm. Die vielleicht Wochen auf Intensivstationen gelegen sind, dann die Angehörigen derjenigen, die an Corona gestorben sind, das sind mittlerweile Tausende, mhm. Das darf man nicht vergessen, die Zahlen im Frühjahr, als wir 500, 600, 700 Corona-Tote insgesamt hatten, sowas haben wir jetzt in einer Woche. Mhm. Und wenn man jetzt denkt, dass jeder dieser Toten natürlich Kinder hat, Partner hat, Eltern hat, Freunde hat, dann ist es in der Tat so, dass mittlerweile sehr, sehr viele Menschen in einer Art und Weise davon betroffen sind, an der sie nichts Gutes finden können. Diejenigen, die von der Krankheit direkt nicht betroffen sind, also verschont geblieben sind, die sich nicht infiziert haben, die sozusagen die Konsequenzen der Maßnahmen, der Lockdowns, der Einschränkungen, der Schließungen zu tragen haben, verkraften das natürlich ganz unterschiedlich. Mhm. Ja. Jemand, der gewohnt ist, ohnehin viel zu Hause zu sein, jemand, der schon vorher vielleicht Teile seiner Arbeit online erledigt hat, im Homeoffice erledigt hat, jemand, der einen halbwegs sicheren Job hat, vielleicht sogar in einer Branche arbeitet, die profitiert von Corona, das gibt's natürlich, ja. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass sozusagen während dieser Pandemie die Vermögen an der Spitze der reichsten Personen dieser Erde drastisch zugenommen haben, ja. Mhm. Das heißt also, es gibt sehr viele Menschen, die sozusagen die richtigen Aktien hatten, die in der Digitalbranche arbeiten, die in Zuliefererbranchen arbeiten, die sozusagen im Versandhandel tätig sind oder daran beteiligt sind, die natürlich profitieren davon. Und die werden diese Pandemie ganz anders wahrnehmen, mal ganz abgesehen von der Pharmaindustrie, die jetzt wahrscheinlich bei einem der größten Gewinne seit dem Zweiten Weltkrieg steht. Die werden diese Situation ganz anders sehen als diejenigen, die ihren Job verloren haben, die auf Kurzarbeit sind, die Freiberufler, die Künstler, die von heute auf morgen keine Arbeitsmöglichkeit mehr haben oder nur noch in sehr eingeschränkter Weise diese wahrnehmen könnten, die jetzt wirklich auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen sind, was natürlich auch zum Teil deprimierende Formen von Abhängigkeit verschafft. So dass man sagen kann, generell lässt sich Ihre Frage so nicht beantworten. Ob die Gesellschaft insgesamt diese Pandemie, diese Krise wahrnimmt als eine Möglichkeit, kurz mal innezuhalten, sich zu überlegen, ob wirklich alles das, was wir in unserer Konsum- und Unterhaltungsgesellschaft bislang als unverzichtbar gehalten haben, ob wirklich das alles notwendig ist, ja, ob die Billigflüge notwendig sind, ob das Gedränge und Geschiebe in Shoppingcenters notwendig ist, ob Massenzusammenkünfte, wo Menschen dicht an dicht sind, wo kein sozusagen Zentimeter Raum zwischen ihnen ist, ob das wirklich notwendig ist oder ob das ohnehin schon Ausdruck einer bestimmten, ich greife jetzt mal Ihr Wort auf, eines sozialen Hedonismus war, der den Einzelnen zum Teil ja auch, wie soll man sagen, in sehr unliebsame Situationen bringen konnte, in einem Gedränge etwa. Ob wir wirklich jetzt das als Möglichkeit sehen, darüber mal nachzudenken, ich würde sagen, die Möglichkeit gäbe es, aber wir werden sie wahrscheinlich nicht nutzen.
Das wäre meine zweite Frage gewesen. Werden sich durch Corona die Werte nachhaltig ändern oder erwarten Sie, dass eben sehr rasch wieder dieser frühere Status quo erreicht ist?
Also ich glaube nicht, dass sich die Werte nachhaltig ändern. Es kann sein, dass sich vielleicht einzelne Prioritäten verschieben. Es kann schon sein, dass Menschen entdecken, dass es auch interessant sein kann, mal zu Hause zu sein und zu lesen, anstatt sich von einer Party in die andere zu stürzen und ständig mit Menschen zu tun zu haben, denen man ohnehin nichts bedeutet. Es kann sein, dass gerade in dieser Krise sich einzelne Beziehungen zwischen Menschen, Freundschaften bestärkt haben und man so ein bisschen unterscheiden gelernt hat, was wirklich wichtig und was unwichtig ist. Dass vielleicht ein erstes Gespräch am Telefon mit jemandem wichtiger sein kann als 25 Small Talks an einem Abend. Das würde ich gar nicht ausschließen. Ja. Aber auch das hängt natürlich ab von den Milieus, in denen man lebt, in denen man sich bewegt. Es wird wahrscheinlich auch sein, dass natürlich die Digitalisierungsindustrie das als Chance sieht, ihre Offensive einfach zu verstärken. Das heißt ja, ein Bereich aus dem Bildungsbereich, es klagen zwar alle darüber, dass hier kein Präsenzunterricht zeitweilig möglich ist und dass die Kinder und Jugendlichen darunter leiden, aber für die Zeit nach Corona hat die Bundesregierung nicht etwa eine Verbesserung der Infrastruktur an den Schulen in Aussicht gestellt, sondern einen großzügigen Ankauf von Laptops. Ja? Das heißt, auch für die Zeit nach Corona setzt man genau auf jene Formen der Digitalisierung und der Distanzierung, wie man jetzt so wortreich beklagt. Daran zeigt sich schon, viel lernen werden wir eigentlich daraus nicht.
Aber trotzdem, anfangs wurden ja die Schulen sehr rasch geschlossen und dann erst verspätet wieder geöffnet. Und jetzt hat man beim zweiten Lockdown ja sehr lange gekämpft darum, dass die Schulen länger offen bleiben. Hat nicht an sich Bildung in Österreich jetzt einen höheren Stellenwert in der Wahrnehmung gewonnen?
Ja, das denke ich nicht. Denn ein Großteil dieser Forderungen, die Schulen nicht gleich zu schließen, geschahen meines Erachtens nicht aus Besorgnis um die Bildung, sondern um einfach die Eltern und die soziale Betreuungssituation zu entlasten. Mhm. Das war ja der Hauptgrund. Ja. Mhm. Dass man gemerkt hat, dass es wahnsinnig schwierig ist für sehr, sehr viele Familien, überhaupt wo die Eltern noch einer Arbeit nachgehen können, wenn die Kinder dann zu Hause sein müssen, unbeaufsichtigt sind. Das ist vor allem bei kleinen Kindern, bei Kindern, die eine Mittelstufe, eine Mittelschule, eine Unterstufe besuchen, ein wirkliches Problem, das ich überhaupt nicht kleinreden möchte. Und das ist eine wichtige Frage. Mhm. Aber ich traue sozusagen diesen Versicherungen, es ginge um die Bildung nicht, denn wir haben in den letzten Jahrzehnten so viele Versäumnisse im Bildungssystem erlebt. Mhm. Wir haben so viele Kinder, also wenn man daran denkt, dass wir ja vor Corona alle erschreckt waren von diesen Zahlen, dass bis zu 25% der Jugendlichen nach der neunjährigen Schulpflicht nicht Fassung lesen können. Ja? Was ist denn mit denen? Hat sich da jemand aufgeregt? Hat da jemand gesagt, das ist furchtbar, 25%, ein Viertel unserer Jugendlichen, die entlassen wir nach 9 Jahren Schule als praktische Analphabeten in die Gesellschaft. Mhm. Da war die Aufregung doch relativ gering. Und jetzt, weil ein paar Wochen oder soll es Monate sein, nicht Präsenz unterrichtet werden kann, sondern online unterrichtet werden muss, wo man uns vorher doch gesagt hat, im Online-Unterricht liegt ohnehin die Zukunft, die Kinder und Jugendlichen sind Digital Natives, die beherrschen das eh alles bestens, jetzt da Krokodilstränen zu vergießen, das halte ich ein bisschen für Heuchelei.
Mhm. Also Sie sehen da keine Vorteile darin, dass jetzt unsere Kinder digital orientierter werden und das lernen und das jetzt ein bisschen im kleinen Finger dann schon haben für die Zukunft?
das habe ich nicht gesagt. Ja. Wenn das tatsächlich ein Vorteil wäre, dann hätte man sich das Jammern über das Distance Learning ersparen können. Der Vorteil ist offensichtlich nicht so groß, ja, denn die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist offensichtlich doch diejenige, dass im Präsenzunterricht, im sozialen Kontakt, in Vis-à-vis-Situationen unter Umständen viele Dinge doch besser und manche vielleicht nur so gelernt werden können. Also ich würde sagen, wenn man ehrlich ist, ja, muss man entweder sagen, Digitalisierung ist super, dann brauche ich über Schulschließungen nicht klagen, oder ich muss zugeben, Digitalisierung leistet nicht alles. Und dann sehe ich nicht ein, warum sozusagen die Frage, ob alle Kinder einen Laptop haben, zur entscheidenden bildungspolitischen Frage hochstilisiert wird und nicht die Frage, wie baue ich Schulen so um, dass vielleicht auch einmal in einer Krisensituation dort trotzdem sicher unterrichtet werden kann.
Interessant war ja auch, dieselbe Situation trifft ja auch die Universitäten. Der studentische Nachwuchs hat ja auch besonders gelitten. Es fehlen Möglichkeiten zum Diskurs, zur Forschung. Wird sich auch in der Wissenschaft dieses faktische Zusperren der Unis rächen in den Folgejahren?
Aber nein, das wird keine negativen Folgen haben. Denn Universitäten waren immer auch schon Vorreiter bei Fragen und Formen digitalisierter Kommunikation. Natürlich war es immer wahnsinnig nett, irgendwo hin auf einen Kongress zu fliegen und in direkten Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen zu stehen. Unglaublich viele Veranstaltungen derselben Art finden jetzt als Zoom-Konferenz statt. Ja. Für den wissenschaftlichen Ertrag ist das kein großer Nachteil. Denn was ist bei diesen Kongressen passiert? Es wurden standardisierte PowerPoint-Vorträge gehalten. Die kann man in einer Zoom-Konferenz sich genauso ansehen oder genauso halten. Das Einzige, was sozusagen fehlt, ja, was bei einer Zoom-Konferenz nicht geht, das sind die Zwischengespräche, das sind die sozialen Kontakte, das sind die Absprachen, das sind sozusagen die Schienen, die man legt für Karrieren, das sind die Intrigen, die man spielt. Alles das geht nicht. Ja. Sozusagen in sehr vielen Wissenschaften, also ich sage jetzt nicht in Wissenschaften, die auf Labor angewiesen sind, nicht in Wissenschaften, die mit künstlerischer Praxis zu tun haben, wo man in einer Werkstatt arbeiten muss, aber in sehr vielen anderen Wissenschaften, wo Menschen ohnehin gewohnt waren, auch eher allein zu arbeiten, also in allen Geistes- und Kulturwissenschaften. Also ob ich jetzt ein Buch im Büro schreibe und hin und wieder klopft ein Student und stört mich, oder ich sitze zu Hause und kein Student klopft und stört mich, das macht relativ wenig Unterschied. Ja. Was wirklich eine Zeit lang gravierend war, das ist, dass Bibliotheken nicht benutzt werden konnten. Es ist wahrlich noch nicht alles digitalisiert, das heißt der Zugriff auf Bücher, auf Quellen, auf Texte, auf Materialien war eine Zeit lang eingeschränkt. Das hat sicher Probleme mit sich gebracht, aber das waren einige Wochen. Und mein Gott, wie oft trödelt man einige Wochen auch als Wissenschaftler vor sich hin. Also hier sehe ich, was die Forschung betrifft und übrigens auch was die Lehre betrifft, einige Nachteile, vor allem im sozialkommunikativen Bereich, aber keine gravierenden Nachteile. Und gerade die Rasanz, mit der die Pharmaforschung imstande war, binnen eines Jahres einen Impfstoff zu entwickeln für einen bislang unbekannten Virus, zeigt doch, dass es hier zu keinerlei Einschränkung der Forschungstätigkeit gekommen ist, sogar in einem Bereich, wo ja wirklich viel in Labors mit Versuchspersonen, mit Menschen gearbeitet musste. Also wenn das funktioniert, dann wird wohl in anderen Wissenschaften, die auf all das nicht angewiesen sind, der Verlust nicht so groß sein.
Aber generell gefragt, muss die Jugend zugunsten des Schutzes der Älteren derzeit auf zu viel verzichten?
Nein, das glaube ich nicht. Aus zwei Gründen, es geht nicht nur um den Schutz der Älteren, wie wir wissen. Wenn Sie gestern die Sendung im Zentrum gesehen haben, da war ein Teilnehmer, der eine schwere Erkrankung hinter sich hatte, genau, der wochenlang auf der Intensivstation war, der lange Folge gehabt hat und der ganz sicher nicht zur älteren Generation gehört. Das heißt also, es stimmt zwar, dass Menschen höheren Alters, vor allem auch Bewohner von Alters- und Pflegeheimen in hohem Maße oder in hohem Maße davon getroffen sind, aber man spricht von 40-50%. Was sind die anderen 50%? Mhm. Das sind 30-Jährige, das sind 50-Jährige, das sind Gesunde. Das heißt also, das hielte ich von allen Anfang an für eine schräge Optik. Mhm. Das Zweite ist, auch junge Menschen können eine Situation kommen, wo sie ein Krankenhaus brauchen. Mhm. Junge Menschen sind ja risikofreudig, betreiben Risikosportarten. Die größte Sorge jetzt bei der Öffnung der Skigebiete ist ja nicht, dass die Menschen sich dort als Gott wie anstecken. In der frischen Winterluft, sondern dass die statistisch zu erwartbaren verunfallten Skifahrer in den überbelegten Krankenhäusern nicht mehr behandelt werden können. Ja. Das werden lauter junge Menschen sein. Ja? Mhm. Ich möchte nicht sehen, wie junge Menschen dann reagieren, wenn sie bei ihren, nach ihrem Snowboard-Unfall die Botschaft bekommen, ja, tut uns leid, aber operieren können wir jetzt nicht, alle Stationen sind voll. Das heißt also, dieses Ausspielen der Generationen bei einer Pandemie, ja, die gesellschaftliche Grundeinrichtungen wie das Gesundheitssystem treffen, halte ich für fahrlässig. Mhm. Und das Zweite ist, man könnte sagen, junge Menschen lernen in dieser Pandemie auch etwas fürs Leben, nämlich auf manche Dinge zu warten, auf manche Dinge zu verzichten. Mhm. Und wenn die Prognosen, die ja übrigens von jungen Menschen kommen, ja, dass wir mit unserer Energiepolitik zum Beispiel so nicht weitermachen können. Ja. Ja? Also alle diejenigen, die auf diesen Demonstrationen Fridays for Future waren, ja, und die wir applaudiert haben, endlich eine junge Generation, die politisch wieder sensibel ist und die aktiv ist, ja, die können jetzt schon üben, jene Verzichtleistungen, die sie ja selber fordern, im Hinblick auf die Beschränkungen, die wir uns auferlegen müssen, um die Klimaerwärmung zu verlangsamen.
Mhm. Manche sehen ja in dieser Pandemie.
Das wird genau das sein. Weniger Reisen, weniger Energieverbrauch, übrigens auch weniger Digitalwirtschaft, denn die Digitalisierung ist auch einer der Haupttreiber des CO2-Ausstoßes, was selten gesagt wird.
Ja, manche sehen ja in der Pandemie auch ein Zeichen, dass sich die Natur aufbäumt. Wird hier jetzt Ihrer Meinung nach ein nachhaltiges Umdenken im Hinblick auf den Klimawandel stattfinden oder werden wir jetzt weiter verschwenderisch mit der Ressource Natur umgehen?
Also, dass sich die Natur aufbäumt, das halte ich immer für falsche Metapher. Die Natur tut, was sie tut. Ja, sie bäumt sich nicht auf, sie hat keinen Willen, sie kann sich nicht gegen etwas wehren. Zumal dieses Virus ja nicht eine unmittelbare Auswirkung unserer Lebensweise ist. Ja. Nur mittelbar, wenn die These stimmt, dass die Ausbreitung dieses Virus zumindest stark begünstigt wurde durch Wildtierhandel, durch unseren sozusagen gierigen Umgang mit natürlichen Ressourcen, durch Wildtiermärkte. Das heißt, es war eine bestimmte Art und Weise des Verbrauchs von tierischer Nahrung, dass das das Virus begünstigt hat. Das mag sein und natürlich könnte man sagen, das kann man ja sofort stoppen. Also kein Mensch muss auf irgendwas verzichten, wenn er nicht Wildtiere frisst, ja, oder sich auf Wildtiermärkten herumtreibt. Das könnte alles sofort geschlossen werden und man könnte sozusagen zu anderen Formen der Nahrung greifen. Aber das ist nicht nachhaltig. Ja. Ich denke auch, dass wir aus dieser Pandemie lernen könnten, ja, was es heißt, mit bestimmten Einschränkungen zu leben. Aber gleichzeitig können wir in dieser Pandemie nur deshalb mit diesen Einschränkungen leben. Und das fällt uns ohne eben schwer genug, weil wir wissen, sie sind begrenzt. Ja. Das heißt also, wir verzichten jetzt in diesem Sommer oder wir verzichteten in diesem Sommer oder in diesem Herbst auf größere Reisen, weil uns alle versichern, ja, dann kommt die Impfung und die Reisebüros machen uns schon die 25% vergünstigten Angebote für die Flugreisen im nächsten Sommer.
Und die Aktien der Kreuzfahrtschiffe gehen hinauf wieder.
Steigen. So, seit das bekannt wurde, dass der Impfstoff da ist, steigen die Aktien der Fluggesellschaften der Kreuzfahrtschiffe. Das heißt also, das wird nicht nachhaltig sein. Ja. Deswegen denke ich auch, dass man das auch sowohl argumentativ als auch politisch trennen muss. die Maßnahmen, die man ergreifen muss, sozusagen um die Klimaerwärmung, man kann nur sagen, zu verlangsamen, stoppen geht in den nächsten Jahrzehnten ohnehin nicht, beziehungsweise Maßnahmen zu treffen, um die Auswirkungen der Klimaerwärmung so gering als möglich zu halten, liegen auf einer ganz anderen Ebene als der Kampf gegen dieses Virus. Schon aufgrund der Langfristigkeit. Es ist ja was anderes, Maßnahmen zu beschließen, die 3 Wochen gilt wie ein Lockdown, oder sich Maßnahmen zu überlegen, die 50 Jahre gelten sollen. Das ist ganz andere Form von politischer Verantwortung, weil sie in das Leben der nächsten Generationen eingreift. Der Virus greift nur in das Leben bis zum nächsten Feiertag ein.
Ja, wenn wir so gestalten. Wir diskutieren jetzt auch über die Impfpflicht oder einen Impfzwang. Wie sehr kann die Entscheidung über den eigenen Körper dagegen stehen, gegen Maßnahmen im Sinne fürs Gemeinwohl? Was empfiehlt da der Philosoph, welchen Zugang?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich hier ehrlich gesagt mich auch um die logistischen Grundlagen noch nicht gekümmert habe. Ja? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht wissen Sie, dass es in Österreich ist, eine Impfpflicht.
Hat es ja gegeben früher.
Werden Kinder noch gegen Pocken geimpft heute? Werden Kinder noch gegen Kinderlähmung geimpft? Ich weiß es nicht.
Ja, Polio schon, Pocken 77 bis 77, war es verpflichtend.
Und diese verpflichtende Impfung hat offensichtlich auch dazu geführt, dass diese Krankheiten ausgerottet werden konnten. Das heißt, es ist ja nicht so, dass eine Gemeinschaft den Mitgliedern keine Pflichten auferlegen kann. Wir haben den Mutter-Kind-Pass. Da werden das bestimmte medizinische Untersuchungen und Maßnahmen regelmäßig überprüft. Das ist gekoppelt an bestimmte Sozialleistungen. Das heißt also, wir kennen das alles aus anderen Gegebenheiten. Prinzipiell wäre es mir natürlich am liebsten, wenn Menschen sozusagen durch vernünftige Argumente dazu gebracht werden können, das für sie persönlich als auch für die Gemeinschaft Beste zu tun. Das heißt, man muss natürlich bei diesem Impfstoff, der jetzt heute wahrscheinlich freigegeben werden wird, sagen, dass er wahnsinnig schnell entwickelt worden ist und dass sehr viele Aspekte, die einfach zum Wissen um einen Impfstoff gehören, noch nicht wirklich ausgeleuchtet sind. Ich habe gerade heute gehört, dass man eigentlich noch nicht weiß, ob dieser Impfstoff nur vor Krankheit schützt oder auch vor einer Infektion beziehungsweise der Möglichkeit, Infektionen weiterzugeben. Das heißt, wenn ich mich zwar durch die Impfung persönlich schützen kann, aber trotzdem infiziert werden kann, ich merke nur nichts, aber jemand anderen anstecken kann, da ist das ganz was anderes, als wenn es ein Impfstoff ist, der auch den anderen schützt. Dann muss ich ganz anders damit verantwortlich und selbstverantwortlich agieren. Wir wissen nicht, wie lange die Impfung anhält. Ob das eine Impfung ist, die immunisiert, so wie die Zeckenimpfung für 5 Jahre, 10 Jahre, oder ob das ein Impfstoff ist, wie der Grippeimpfstoff, der jede Saison wiederholt werden muss. Oder die Impfung jede Saison wiederholt werden muss. Das heißt, ich verstehe, dass Menschen sagen, also solange diese Fragen nicht geklärt sind, weiß ich nicht, wo ist das Risiko für mich persönlich höher, an Corona zu erkranken oder mich anzustecken oder sozusagen an den Folgen einer Impfung zu laborieren, die eben noch nicht wirklich ausgereift ist. Aber im Prinzip würde ich sagen, spricht natürlich sehr, sehr viel dafür, die Menschen nicht zu gängeln und nicht sozusagen durch Gesetz zu zwingen. Das halte ich immer in so einem Bereich für eine schlechte Idee, sondern wenn ich wirklich gute Argumente habe, glaube ich, sind die Menschen auch bereit, diese Argumente zu akzeptieren, schon im Sinne der eigenen Sicherheit, im Sinne der eigenen Gesundheit, im Sinne der Gesundheit ihrer Angehörigen. Es kann ja keiner einreden, dass ein Mensch auf eine sichere Impfung verzichtet, bevor es vorzieht, sich womöglich mit einer Krankheit zu infizieren, die ihn auf die Intensivstation bringt.
Aber ähnlich ist ja vom Prinzip her die Situation mit den Massentests gewesen, wo sich, obwohl dieser Test gratis angeboten wurde, der keine Spätfolgen auf mich hätte, sich kaum Menschen gemeldet haben. Ich glaube, nur jeder Vierte hat dann daran teilgenommen. Dann wurde ja sogar überlegt, dass man finanzielle Anreize daran koppelt oder eben, dass man es auch verpflichtend macht. Was sagt denn das über das menschliche Naturell aus, dass man nicht einmal so gratis Angebote, die nicht wehtun, wahrnimmt? Und die aber andere schützen würden?
Ich glaube, also was diese Massentests betrifft, die sind einfach meines Erachtens wirklich schlecht kommuniziert worden. Mhm. Ich glaube, dass die erste Idee, die man hatte, nämlich diese Massentests zwischen 20. und 23. Dezember anzubieten, dass die Menschen die Sicherheit haben, sie können das Weihnachtsfest feiern, dass das die richtige Idee gewesen war. Mhm. Es hat kein Mensch eingesehen, warum er jetzt irgendwie am 10. Dezember sich testen lassen soll. Da vergehen 14 Tage, wo er einkaufen geht, wo er shoppen geht, wo er Weihnachtsgeschenke besorgt. Da kann alles Mögliche passieren. Und dann muss er sich, wenn er wirklich verantwortungsvoll handeln will, am 23. Dezember sowieso noch einmal testen lassen. Mhm. Und das zeigt sich ja auch jetzt. Ja. Sie kriegen jetzt keinen Testtermin mehr in einer Apotheke oder in einer öffentlichen Teststraße am 23. Dezember. Das heißt, die Menschen waren hier klüger als die Politik. Da hat irgendjemand vorgeprescht und hat eben schon am 8. Dezember mit Massentests beginnen wollen. Und nachdem jeder weiß, es ist ein punktueller Test. Wenn ich heute negativ bin, bedeutet das nicht, dass ich in 2 Tagen auch noch negativ bin. Mhm. Sodass ein wirkliches Heilgewehr, dass ich mit meiner Familie feiern kann, nur dann gegeben ist, wenn ich mir am 23. testen lasse und jeder dann sagt, aber ich treffe niemanden anderen mehr. Das haben die Menschen begriffen, nicht die Politik. Ja? Mhm. Und deswegen würde ich, dass dieses laxe Umgang mit diesen Massentests würde ich nicht dramatisieren, denn die waren zum falschen Zeitpunkt angesetzt.
Sie sind ja, glaube ich, auch einer der Berater von Sebastian Kurz, beziehungsweise hat er sich ja, glaube ich, ersucht, darüber philosophisch nachzudenken und zu reflektieren.
Nein, ich bin kein Berater des Bundeskanzlers, aber wir werden gemeinsam, also der ORF und das Bundeskanzleramt und ich werden gemeinsam dann im Frühjahr einige Diskussionsreihen veranstalten, um alle diese Fragen, die wir auch hier jetzt ein bisschen andiskutiert haben, mit Experten, mit Wissenschaftlern, mit Philosophen durchzudiskutieren. Mhm. Denn natürlich herrscht in vielen Bereichen Unsicherheit. Wir müssen natürlich jetzt rasch reagieren auf die steigenden Infektionszahlen oder wir mussten rasch reagieren. Aber es muss auch eine Phase geben, wo man sich gründlich überlegt, was passiert ist und wie man in Zukunft damit umgeht, also auch die Fragen, die Sie gestellt haben. Mhm. Können wir daraus was lernen für andere Krisensituationen? Können wir was lernen, wie unsere Gesellschaft tatsächlich funktioniert? Wie groß die Gefahr ist, auch des Auseinanderfallens durch unterschiedliche Interessenslagen, etwa Generationenkonflikt oder unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche Lebenssituationen. Mhm. All das muss, glaube ich, intensiv reflektiert werden. Mhm. Und das war die Idee. Ja.
Aha, aber also, dass Sie jetzt konkret mit ihm philosophische Fragen besprechen, ist nicht das Thema.
Das ist nicht das Thema, nein. Okay. Ich bin in keinem regelmäßigen Austausch mit dem Bundeskanzler, wenn Sie das meinen.
Können Regierende in dieser Krise überhaupt die richtigen Entscheidungen treffen? Weil egal, wo man hinschaut, in welches Land, es ist ja überall explodiert in Wirklichkeit.
Es ist die Frage, was das Ziel ist und wie man es misst. Ja, also wenn man ziemlich schwer, könnte man sagen, in China hat man die richtigen Entscheidungen getroffen. Mhm. Ja. In diesem Land gibt es keine Corona. Epidemie mehr. Mhm. Allerdings der Preis dafür war eben tatsächlich ein unglaublich hartes und konsequentes autoritäres Vorgehen und eine Einschränkung der Freiheit von Millionen von Menschen, wie es bei uns wahrscheinlich undenkbar wäre. Mhm. Natürlich hätte man sich auch vorstellen können, dass in Europa, wir haben die Europäische Union, dass man hier sagt, wir versuchen das von allen Anfang an auf europäischer Ebene zu lösen. Und Maßnahmen zu beschließen, die für alle europäischen Länder immer gelten, sodass es zu diesem manchmal ja wirklich schon lächerlichen Wettstreit zwischen den einzelnen Ländern gar nicht hätte kommen können. Mhm. Auch das wäre denkbar gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass in der Situation jeder überfordert war, einfach aufgrund der Tatsache, dass man dieses Virus nicht kannte, dass sich auch die Wissenschaft bis heute nicht einig ist, wie das tatsächlich funktioniert, was wirklich die besten Maßnahmen sind. Mhm. Denken Sie an eine Debatte über die Masken. Wie soll ein Politiker entscheiden, ob er Maskenpflicht einführt, mhm, in geschlossenen Räumen oder nicht, wenn von 4 Virologen vier Meinungen dazu kundgetan werden. Ja? Mhm. Das heißt, das war schon irgendwie für mich auch eine interessante Erfahrung eines prekären Verhältnisses zwischen Politik und Wissenschaft. Mhm. Denn natürlich muss die Politik hier auf die Wissenschaft hören und gleichzeitig macht sie die Erfahrung, es gibt die Wissenschaft nicht.
Ja? Genau, These und Gegenthese.
Genau, es gibt These, es gibt unterschiedliche Hypothesen, es muss viel experimentiert werden, es gibt auch unterschiedliche Interessen bei Wissenschaftlern. Gerade im Bereich Medizin sind natürlich auch viele mit Industriekomplexen verquickt. Ja? Mhm. Das ist alles andere als einfach, es ist zum Teil sogar ziemlich heikel. Mhm. Und man kann zumindest daraus die Lehre ziehen, dass wenn es wirklich zur Frage kommt, wie dramatisch müssen wir Einschränkungen akzeptieren, etwa in Frage der Klimakrise, ja, dass es hier auch keine einhellige wissenschaftliche Meinung geben wird. Mhm. Ja? Und dann ist immer die Frage, was ist der Mainstream, wo gibt es die wissenschaftlichen Dissidenten, wie oft hat in der Wissenschaft der Dissident recht gehabt, hat der Mainstream sich hier geirrt. Das kennen wir alles aus der Wissenschaftsgeschichte. Ja. Das war der Politik vielleicht so nicht immer bewusst, aber jetzt ist es uns bewusst geworden. Deswegen finde ich auch die Frage, richtige Entscheidung, falsche Entscheidung, ist sozusagen wahrscheinlich nicht die angemessene Frage. Man könnte allerdings auch sagen, jede Entscheidung, die hier getroffen wird, ist für die einen richtig und für die anderen falsch. Mhm. Die Entscheidung, sozusagen bestimmte Einrichtungen zu schließen, ist für diejenigen richtig, die gerade deshalb dann nicht erkranken, mhm, und ist für diejenigen falsch, die gerade deshalb ihren Job verlieren. Mhm. Das ist klar. Ja. Also man täuscht sich, wenn man sagt, in so einer pandemischen Situation gäbe es Entscheidungen, die für alle gleichermaßen richtig und für alle gleichermaßen erträglich sind. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Mhm. Und hier abwägen zu müssen, ist wahrlich nicht einfach. Was nicht sagt, dass man nicht immer wieder Dinge machen kann, wo man sagen kann, das ist einfach deshalb falsch gewesen, weil es nicht gut vorbereitet war, weil es nicht funktioniert hat. Ja, ich halte zum Beispiel die Ampel, die berühmte Corona-Ampel, für eine richtige Idee, die allerdings verspielt wurde, weil man nicht den Mut hatte, die Ampelschaltungen an konsequente Maßnahmen zu knüpfen. Mhm. Und dadurch das, was die Ampelschaltung leisten sollte, nämlich Contact Tracing, nicht mehr möglich war. Mhm. Ja? Genauso hat man die Corona-App sozusagen schlecht vorbereitet, die ist sicher auch, wenn sie massenhaft genutzt worden wäre, das Nachverfolgen von Infektionsgeschehen immens erleichtert hätte und damit auch die Eindämmung der Pandemie erleichtert hätte. Also da kann man schon sagen, hat man richtige Ideen gehabt, sie aber so schlecht umgesetzt, so schlecht kommuniziert, so dilettantisch auch, oder weil eben politische Ängste, nur ja, keine Klientel, nur ja, kein Land, nur ja, keinen Wirtschaftszweig zu rasch vor den Kopf zu stoßen, so groß waren, dass man das Einzige oder das zumindest Zielführende, was wir hätte tun können, dann doch nicht getan hat.
Also hätte man vielleicht die politische Kommunikation auch verändern sollen? Waren diese Auftritte Ihrer Meinung nach passend in diesem virologischen Quartett?
Ich muss sagen, ich habe nach dem ersten Lockdown diese Auftritte nicht mehr wirklich genau verfolgt. Man kann sie auch nicht wirklich ständig wahnsinnig machen. Dadurch, ich habe sozusagen dann immer einfach nachgelesen, was hier jetzt die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, damit ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, und habe dann darüber nachgedacht, halte ich diese Maßnahmen aus meiner Perspektive für richtig, für sinnig. Natürlich kann man immer an Kommunikationsformen etwas kritisieren. Und man kann sagen, wenn sozusagen hier individuelle Interessen oder politische Interessen den Vorrang zu gewinnen scheinen vor dem Interesse des allgemeinen Wohls, geht prinzipiell etwas schief. Aber das trifft ja jetzt nicht eine bestimmte Person oder eine bestimmte Partei. Mhm. Dass gerade in Österreich ein ungutes Hickhack, denkt man mal an das, was zwischen Bundesregierung und Wien während des ersten Lockdowns sich abgespielt hat, ein ungutes Hickhack, das bei sehr vielen Menschen schon den Eindruck hat, dass denen geht es darum, sich auch in dieser Pandemie als Partei oder als Person zu profilieren. Mhm. Und denen geht es nicht um das Gesundheitssystem und nicht um das Gemeinwohl. Und das ist schlecht. Das ist ganz sicher schlecht, weil eben so eine Pandemie nur bekämpft werden kann, wenn man einen Großteil der Menschen davon überzeugen kann, hier sozusagen in einer Richtung zu arbeiten, in einer Richtung sich zu verhalten.
Mhm. Ganz abschließend noch, wenn wir eh wieder zum Anfang auch zurückkehren, was wird denn jetzt von Corona bleiben? Ich meine, das ist eine Pandemie, sowas 100 Jahre haben wir jetzt nichts dergleichen erlebt, also wir haben es ohnehin alle nicht erlebt. Was wird da jetzt bleiben? Was werden wir mitnehmen für unsere Zukunft?
Also ich glaube, es wird genau das bleiben, was vorhin gesagt, 100 Jahren von der spanischen Grippe geblieben ist. Hätten Sie vor Corona eine Umfrage gemacht, was war die spanische Grippe, was hat die bedeutet, hätte wahrscheinlich keiner uns gewusst. Nein. Oder nur sehr wenige Menschen. Mhm. Vielleicht ein paar kunstsinnige Menschen, die wissen, dass Egon Schiele in jungen Jahren an der spanischen Grippe gestorben ist. Dass diese Epidemie, die größte Epidemie war vor Corona des 20. Jahrhunderts, dass Millionen von Menschen gestorben sind, das ist völlig aus unserem Bewusstsein verschwunden. Und ich nehme an, von Corona wird nicht viel mehr bleiben als die Erinnerung, das war der Sommer, wo man nicht wegfahren konnte, das war aber der Winter, wo man sich gestritten hat, wo man Skifahren kann, das war die Zeit, in der sozusagen vielleicht tatsächlich mehr Menschen gestorben sind als im Durchschnitt. Und das war die Zeit, in der der Pharmaindustrie einen Durchbruch gelungen ist, weil sie einen bisher noch überhaupt nie erprobten Impfstoff oder auch die Methode dieses Impfstoffs innerhalb eines Jahres durchsetzen konnte. Und je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, ja, je nachdem, wie dieser Impfstoff oder dann andere Impfstoffe, die auf dieselbe Methode hergestellt werden, sich durchsetzen werden, sich als erfolgreich erweisen werden, werden wir das als Durchbruch empfinden. Sollte das Ganze sozusagen nicht halten, was wir uns jetzt versprechen, könnte dieses Corona-Jahr auch als das Jahr der großen Irrtümer in die Geschichte eingehen.
Also wenn der Impfstoff nicht hält, was wir jetzt erwarten?
Ja, genau.
Also das hoffen wir nicht.
Nein, das hoffen wir nicht. Ja, das hoffen wir natürlich nicht, aber wir wissen es einfach noch nicht.
Ja, da bei der Tuberkuloseimpfung war es so. Die hat dann im Nachhinein eigentlich mehr Folgewirkungen gehabt, negative als positive Wirkungen. Aber sind wir zuversichtlich.
Das müssen wir abwarten und natürlich haben wir, ich auch übrigens, das Vertrauen in die Wissenschaft, dass sozusagen das, was die bisherigen Tests ergeben haben, dass die Nebenwirkungen überschaubar sind und die eigentliche Wirkung zu schützen sehr hoch ist, dass es auch tatsächlich zutrifft, wenn dieser Impfstoff nicht an 44.000, sondern an 44 Millionen Menschen eingesetzt wird.
Ja, hier gibt es ja die Verteilungsfrage jetzt, die aufpoppt sozusagen, der Reiche.
Fragen, ja.
Die erste Welt sichert sich die Impfstoffe und die dritte wird sich selbst überlassen. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Das war das Gespräch mit unserem Gast, dem Philosophen Konrad Paul Lissmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.